Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die USA und Deutschland drängen darauf, dass die vereinbarten Maßnahmen zur Stabilisierung der Eurozone umgesetzt werden. Das erklärten US-Finanzminister Geithner und Bundesfinanzminister Schäuble nach einem Treffen auf Sylt, wo Schäuble derzeit Urlaub macht. Beide Minister lobten die Anstrengungen Spaniens und Italiens, die Probleme in den Griff zu bekommen. Am Abend kam Geithner in Frankfurt am Main mit dem Chef der Europäischen Zentralbank Draghi zusammen.
US-Finanzminister Geithner auf dem Weg zum Treffen mit Zentralbankpräsident Draghi in Frankfurt. Über den Inhalt des Gesprächs sickerte bis jetzt noch nichts nach außen. Die Absicht der EZB, verstärkt Staatsanleihen aufkaufen zu wollen, liegt allerdings ganz auf der geldpolitischen Linie der US-Regierung. Beim Treffen mit Finanzminister Schäuble am Nachmittag auf Sylt waren die Standpunkte da noch gegensätzlicher. Das Ansinnen der Amerikaner, Deutschland solle sich stärker finanziell in den Krisenländern engagieren, wird von der Bundesregierung nach wie vor abgelehnt.
Die Wünsche aus den Vereinigten Staaten, es kommen solle zu einer unbegrenzten Haftung innerhalb der Eurozone untereinander kommen, die können wir auch aus verfassungsrechtlichen Gründen eben nicht erfüllen. Ich bin ganz sicher, dass das auch Herrn Geithner klar werden wird.
Um eine unbegrenzte Haftung gehe es gar nicht, kontert die Opposition, aber um einen gemeinsamen Schuldentilgungsfonds.
Wir müssen über zum Beispiel diesen Schuldentilgungsfonds sprechen. Das ist ja keine Vergemeinschaftung im Ganzen, sondern eines Teilbereichs mit Tilgung der Altschulden. Das heißt, wir müssen in dieser Frage eine Antwort geben, sonst werden wir auf Dauer nicht glaubwürdig gegenüber allen Akteuren.
Die Bundesregierung werde sich auf Dauer nicht den Wünschen der USA verschließen können.
Denn die US-Konjunktur hat ja auch Auswirkungen auf uns, auf deutsche Unternehmen und deutsche Arbeitsplätze. Und die ersten Unternehmen in Deutschland spüren ja auch schon die nachlassende Weltkonjunktur.
Die Miene Geithners beim Verlassen der EZB war nicht zu entnehmen, ob er mit dem Ergebnis seiner Gespräche zufrieden war. Die Blitzvisite in Deutschland zeigt allerdings, wie wichtig der US-Regierung das Thema Euro-Rettung ist.
Die griechische Regierung hat heute über weitere Sparmaßnahmen beraten. Im Gespräch ist, in den kommenden 2 Jahren mehr als 11 Milliarden Euro zu kürzen, vor allem bei Löhnen und Renten. Die internationalen Kreditgeber Griechenlands erwarten dringend Entscheidungen. In der Regierungskoalition sind die Pläne umstritten. Von der Bewertung der Sparbemühungen hängen weitere Zahlungen an Athen ab. Das Bundesinnenministerium hat den Umbau an der Spitze der Bundespolizei verteidigt. Es sei das gute Recht eines Ministers, Personal auch ohne Angabe von Gründen auszuwechseln, sagte ein Sprecher. Innenminister Friedrich hat den Chef der Bundespolizei Seeger in den einstweiligen Ruhestand versetzt und dessen Stellvertreter neue Aufgaben zugewiesen. Die Opposition kritisierte das Vorgehen des CSU-Politikers. Friedrich wolle ihm nahestehende Mitarbeiter auf die frei gewordenen Stellen setzen. Nach Saudi-Arabien hat auch das Emirat Katar Interesse an deutschen Panzern bekundet. Das bestätigte jetzt offiziell die Bundesregierung. Es geht um Leopard 2 Kampfpanzer. Aus der Opposition kommt scharfe Kritik. Das Milliardengeschäft sei unvereinbar mit den Exportrichtlinien Deutschlands, die die Ausfuhr von Rüstungsgütern in Spannungsgebiete verbieten. Über das mögliche Geschäft ist noch nicht entschieden.
Saudi-Arabien will ihn, Indonesien und nun auch Katar. 200 hochmoderne Panzer vom Typ Leopard 2 möchte das Emirat am Golf kaufen. Erste Anfragen gab es schon vor 3 Jahren, damals war aber nur von 37 Panzern die Rede. Anfang 2011 berichtete die britische Militärpresse über umfangreiche Tests mit dem Leopard in der Wüste von Katar. Trotzdem gibt sich der Regierungssprecher heute äußerst wortkarg.
Bei mir ist angekommen, dass es eine Interessensbekundung gab.
Auf Waffenmessen am Golf werben die deutschen Konzerne schon länger um potente Kunden, ermutigt von der Bundesregierung, die als prowestlich eingeschätzte Staaten auch mit Waffen unterstützen will, trotz der Menschenrechtssituation in diesen Ländern.
Man hat auch mal geglaubt, dass Saddam Hussein ein Anker für Stabilität wäre oder der Schah von Persien.
Aber es geht auch um viel Geld. Allein das Geschäft mit Katar soll Krauss-Maffei Wegmann mehr als 2 Milliarden Euro bringen. Kritiker sehen die einst sehr restriktiven Regeln für Rüstungsexporte längst aufgeweicht.
Wir haben natürlich die Klagen aus der Rüstungsindustrie, mangelnde Auslastung, weil die Aufträge aus der Bundeswehr zurückgehen. Aber das kann nicht dazu führen, dass wir in Spannungsgebiete Waffen liefern, wo wir nicht wissen, ob wir in einer anderen Konstellation dort nicht die Bundeswehr haben, die diesen Waffen begegnen wird.
Ob und wie das Panzergeschäft mit Katar zustande kommt, werden Öffentlichkeit und Bundestag erst mit jahrelanger Verzögerung offiziell erfahren. Denn Entscheidungen über Rüstungsexporte unterliegen strengster Geheimhaltung. Ein Mangel an Transparenz, gegen den es schon beim Panzerdeal mit Saudi-Arabien heftige Proteste im Bundestag gab. Der Ruf nach mehr parlamentarischer Kontrolle von Rüstungsexporten wird lauter.
Die syrische Wirtschaftsmetropole Aleppo ist weiter heftig umkämpft. Die Lage ist unübersichtlich. Sowohl die Regierungstruppen als auch die Aufständischen berichten von militärischen Erfolgen. Die Versorgungslage der Einwohner von Aleppo ist angespannt. Immer mehr Zivilisten verlassen die Stadt. Nach Angaben des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes sind allein in den vergangenen 2 Tagen 200.000 Menschen aus Aleppo geflohen.
Die Lage in Aleppo ist völlig unübersichtlich. Die Regierungsseite behauptet, sie hätte einen wichtigen Vorort zurückerobert. Die Aufständischen bestreiten dies vehement. Dafür wollen sie eine Verbindungsstraße in die Türkei besetzt haben. Dies würde ihren Nachschub mit Waffen und Munition erheblich erleichtern. In Damaskus versuchen die UN-Beobachter immer noch zwischen den verhärteten Fronten zu vermitteln. Der neue Blauhelm-Kommandant hatte gestern wieder mit beiden Seiten verhandelt. Doch wie er bei einer Pressekonferenz heute resigniert eingestehen musste, mit keinem Erfolg. Das Ziel der UN-Mission sei immer noch eine Verhandlungslösung. Doch sei er kein Traumtänzer, keine der Parteien würde sich in diese Richtung bewegen, sagte er. Die 30 unbewaffneten Blauhelm-Soldaten, die in Aleppo stationiert sind, haben strikte Anweisungen, ihr Hotel nicht zu verlassen. Die UN-Mission in Syrien ist endgültig gescheitert, weil, so sagte mir ein UN-Mitarbeiter heute in Damaskus, der Wille gefehlt hat, den Konflikt friedlich beizulegen, von beiden Seiten und von Anfang an. Das syrische Regime kann in Damaskus die Oppositionsgraffiti zwar übermalen lassen, seine Erosion kann es aber wohl kaum aufhalten. Es laufen ihm immer mehr die hohen Funktionäre weg. Auch heute wechselte wieder ein General zusammen mit seinen Offizieren die Seite. Außerdem sagte sich in London ein hoher syrischer Diplomat von Assad los.
Rumäniens konservativer Präsident Basescu bleibt im Amt. Sein erklärter Gegner, der sozialistische Premierminister Ponta, hatte versucht, ihn mit einem Referendum zu Fall zu bringen. Dies scheiterte jedoch. Laut offiziellen Hochrechnungen gingen gut 46% der Abstimmungsberechtigten an die Urnen. Für ein gültiges Ergebnis hätten es 50% sein müssen. Beobachter vermuten, dass der seit Monaten andauernde Machtkampf zwischen Basescu und Ponta weitergehen wird.
Die Aufrufe am Referendum gegen Präsident Basescu teilzunehmen. Am Tag danach weiß man zumindest eines sicher, sie haben nicht genügend Wähler mobilisiert. Die Absetzung des konservativen Präsidenten wegen angeblichem Amtsmissbrauch also gescheitert. So richtig will das dessen Rivale, Ministerpräsident Ponta, nicht hinnehmen. Immerhin haben von denen, die gewählt haben, fast 90% gegen Basescu gestimmt, also etwa 8 Millionen Menschen. Er muss die Konsequenzen ziehen. Bei Basescu von freiwilligem Rücktritt keine Rede. Er rechnet dagegen, dass ja ungefähr 10,5 Millionen nicht für seine Absetzung votiert haben. Dann droht er, das Referendum war der Versuch eines Staatsstreichs. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Schon bald will der ehemalige Kapitän wieder in den Präsidentenpalast einziehen. Von hier aus, auch das sagte er heute, dazu beitragen, die tiefe Spaltung in der Gesellschaft zu überwinden. Wie, das erklärte er nicht. Stattdessen hörten die Journalisten bis zum Abend von beiden Seiten weitere Drohungen. In der rumänischen intellektuellen Szene ist man über die Entwicklung entsetzt. Der Filmemacher Cristi Puiu warnt, ausgerechnet in wirtschaftlich extrem harten Zeiten beschäftigten sich die Politiker mit sich selbst. Sie hebeln die Demokratie aus, verspielen die Glaubwürdigkeit in der EU. Wir haben die Machtkämpfe so satt. Sie dürften aber weitergehen. Zur Stunde in Bukarest demonstrieren wieder Gegner Basescus und fordern dessen Rücktritt.
In Moskau hat der Prozess gegen 3 Mitglieder der Punkband Pussy Riot begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft den Frauen Beleidigung und Gotteslästerung vor. Sie hatten in einer Kirche gegen die russische Regierung demonstriert. Die Protestaktion fand 2 Wochen vor der Präsidentenwahl statt. Seitdem sitzen die 3 Musikerinnen in Untersuchungshaft. Das Vorgehen der russischen Behörden wird international scharf kritisiert. Amnesty International bezeichnet die regierungskritischen Frauen als politische Häftlinge.
vorgeführt aus der Untersuchungshaft in Handschellen. Seit fast 5 Monaten sitzen die Mitglieder der Gruppe Pussy Riot schon im Gefängnis. Wegen sogenannten gruppenmäßigen Rowdytums drohen ihnen jetzt bis zu 7 Jahre Haft. Der Gerichtssaal ist derselbe, in dem damals auch der Putin-Kritiker Chodorkowski verurteilt wurde. Wir werden die Schuld nicht anerkennen. Unser Vergehen ist nach dem Strafgesetzbuch nicht kriminell. Das Wichtigste ist, dass es alle verstehen, auch die Ankläger. Fast 3000 Seiten lang ist die Anklageschrift. Der eigentliche Spontanauftritt in einer großen Moskauer Kirche dauerte nur etwas mehr als 1 Minute. In ihrem Protestsong forderten sie kurz vor der Wahl: Gottesmutter, erlöse uns von Putin. Der Auftritt war politisch, richte sich aber nicht gegen die Gefühle der Gläubigen, sagten sie heute. Die Anhänger der Gruppe protestieren vor dem Gericht. Sie fordern die sofortige Freilassung der Bandmitglieder, auch einer der Väter. Doch er befürchtet eine Haftstrafe. Das ist doch alles eine Sache der Politik. Es soll eben keine Proteste geben in unserem Land. Der Prozess beginnt gerade, doch die Anhänger fürchten, dass das Urteil schon geschrieben ist.
Der harte Umgang mit Regierungsgegnern scheint Programm zu sein. Das Demonstrationsrecht wurde verschärft. Nichtregierungsorganisationen, die auch aus dem Ausland finanziert werden, müssen sich als ausländische Agenten bezeichnen lassen. Und einige führende Oppositionelle sind ins Visier der Ermittler geraten. Der Ton ist rau geworden gegen die Opposition in Russland.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Außerdem weitere Beispiele dafür, wie russische Künstler mit kreativen Aktionen gegen den Kreml protestieren. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den mutmaßlichen Amokläufer von Aurora erhoben. Der 24-jährige James Holmes muss sich unter anderem wegen mehrfachen Mordes und Sprengstoffbesitzes verantworten. Dem Studenten wird vorgeworfen, bei einer Filmpremiere am 20. Juli im US-Bundesstaat Colorado 12 Menschen getötet und 58 verletzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft erwägt nach eigenen Angaben, die Todesstrafe für Holmes zu fordern. Im Zentrum des Verfahrens wird vermutlich die Frage stehen, ob der Angeklagte zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig war.
Im Norden Indiens ist in 6 Bundesstaaten der Strom ausgefallen. Mehr als 300 Millionen Menschen waren davon betroffen. In der Hauptstadt Neu-Delhi fielen die Ampeln aus. Pendler mussten lange Wartezeiten ertragen. Züge standen still. Die Ursache für den Stromausfall ist noch unklar. Experten verweisen auf veraltete Leitungen. In den heißen Sommermonaten steigt der Energieverbrauch erheblich.
Am 3. Wettkampftag der Olympischen Sommerspiele in London könnte es die 1. Medaille für das deutsche Team geben. Im Halbfinale der Degenfechterinnen ist noch keine Entscheidung gefallen. Britta Heidemann hat noch immer Chancen auf Gold. Edelmetall könnte auch Schwimmer Paul Biedermann im 200-Meter-Freistilrennen holen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 31. Juli.
Dem Süden Deutschlands beschert ein Hoch, das von Frankreich heranzieht, verbreitet Sonnenschein. Dem Norden und der Mitte bringt ein Tief über Irland morgen noch zum Teil dichtere Wolkenfelder und etwas Regen. Aber Mittwoch wird es auch dort sonniger und wärmer. Heute Nacht gibt's besonders in Küstennähe Schauer und vereinzelte Gewitter, im Westen gebietsweise dichtere Wolken, aus denen es hier und da leicht regnet. Sonst teils wolkig, teils klar und meist trocken. Morgen im Norden und in der Mitte zeitweise dichtere Wolkenfelder, die örtlich etwas Regen bringen, an den Küsten auch kurze Gewitter. Im Süden scheint neben ein paar Wolken längere Zeit die Sonne. Dort weht der Wind schwach, im Norden mäßig und an der Küste stark böig aus West bis Südwest. Im Vogtland heute Nacht kühler, 8 am Oberrhein bis 15 Grad. An der Nordsee morgen 18, im Südwesten bis 26 Grad. Am Mittwoch scheint bei meist hochsommerlichen Temperaturen häufig die Sonne. Gegen Abend entwickeln sich im Westen und an den Alpen Schauer und Gewitter. Donnerstag und Freitag eine Mischung aus Sonne, Wolken und Gewittern, die vor allem im Osten und Süden heftig sein können.
Um 22.10 Uhr begrüßt Sie Karin Mioska mit den Tagesthemen. Wir hinterfragen, warum Innenminister Friedrich bei der Bundespolizei die ganze Führungsspitze rauswirft. Und wir zeigen, wie eine Stadt in Syrien den Neuanfang ohne das Assad-Regime versucht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.